Was halt passiert ist, dass die Leute Angst hatten, den Wald zu betreten, damit sie nicht auf den Wolf treffen, ist jetzt gekippt. Sie betreten jetzt ganz bestimmte Örtlichkeiten, manche Menschen, um auf den Wolf zu treffen. Da muss man dagegen steuern. Es sind wenige. Und viele von den wenigen haben es bestimmt aus Unwissen gemacht und haben jetzt vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, dass es so weit gekommen ist. Und die wenigen, wo da meinen, sie brauchen das besondere Naturerlebnis, die muss man wirklich sanktionieren.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Heute ist Donnerstag, der 5. Februar 2026. Es ist ganz genau 16 Uhr und 5 Minuten. Das sage ich deshalb, weil heute ein besonderer Tag ist und ich kann, glaube ich, mit Recht und Fug behaupten, dass mir in 2 Jahren Wolfspodcast keine Folge so schwer gefallen ist, anzumoderieren wie diese hier. Und deswegen freue ich mich doppelt und dreifach, dass ich kompetente und tatkräftige Unterstützung an meiner Seite habe und begrüße gleich zu Beginn Hanno Pilatz. Hallo und herzlich willkommen, Hanno.
Hallo, liebe Sabine. Die Wolfs-Podcast-Hörer könnten sich jetzt fragen, warum hat Sabine sich diesen Eifel-Yeti schon wieder mitbestellt? Ich kann das erklären. Es geht in dieser Folge um den Umgang mit Wölfen in Ländern, wo es noch sehr wenige gibt. Und ich lebe in Rheinland-Pfalz. Wir haben 24 Wölfe, so mit Ach und Krach. Es geht aber um einen Wolf in Baden-Württemberg. Die haben nur 4. Nicht wahr, Sabine?
Wir haben 4 Wölfe und einer davon ist besonders. Der fällt ein bisschen aus dem Rahmen und um den soll es heute gehen. Und bei dir im Hintergrund machen deine eigenen privaten Mini-Wölfe gerade ein bisschen Radau.
Ja, das ist mein Wilmosch.
Dein Wilmosch?
So Pusterhund. Und der hat die Katzen umranalieren gehört. Die Katzen leben bei uns auf dem Dachboden und machen da Radau.
Können wir dem vielleicht einen Kauknochen geben oder irgendwie sowas?
Warte mal, ja. Ich versuch mal.
Mach mal. So, und ich kann euch an dieser Stelle schon mal verraten, dass wir nachher noch direkt zum Ort des Geschehens schalten werden, also in den Nordschwarzwald. Dort sprechen wir dann mit Martin Hauser. Er war fast 30 Jahre lang Revierförster in dem Gebiet, unter anderem auch dort, wo unser Hornisgrindewolf heute lebt. Und er bringt sehr, sehr viele interessante Diskussionspunkte mit und vor allen Dingen seine Sicht auf die Dinge. So, Hanno, hast du deine Meute eingefangen?
Ja.
Okay.
Die Katzen geben Ruhe, das ist entscheidend. Dann geben auch die Hunde Ruhe.
Okay. Wir haben uns ja heute vorgenommen, wir möchten so ein bisschen mal überlegen, woran das jetzt gelegen hat, dass es so weit kommen konnte. Wer trägt da womöglich die Verantwortung für? Dann wollen wir darüber sprechen, ob es vielleicht andere Lösungen gegeben hätte, welche das hätten sein können. Und vor allen Dingen wollen wir uns darüber unterhalten, was man in Zukunft besser machen kann, dass sowas nicht wieder passiert, ne?
Das ist ganz wichtig. Ja, ich möchte in dem Zusammenhang noch erwähnen, es gab 2 Petitionen mindestens gegen den Abschuss von diesem Wolf, ne? Aber ein Schafhalter hat auch eine Petition für den Abschuss von diesem Wolf gestartet, obwohl dieser Wolf, GW2672M, noch niemals ein Schaf gerissen hat. Der Schafhalter war allerdings durch die Aktivität von einem anderen Wolf großräumig irgendwo da in der Gegend mal betroffen. Dem sind Schafe gerissen worden und erwähnte im Zusammenhang mit dem Schafsriss auch, dass halt eben noch 10 Schafe in der Murg ertrunken sind. Das ist ein Fluss da im Schwarzwald. Ja, und das kann eigentlich nur passieren, wenn der das gemacht hat, was viele Schäfer machen, die nicht mit Wölfen rechnen, dass er nämlich seine Weide zum Wasser hin nicht eingezäunt hat und Wölfe kommen durchs Wasser. Ja. Und dann können auch Schafe von Wölfen in den Fluss getrieben werden und ersaufen da jemalig. Also dieser Schäfer, der da unbedingt meinte, für den Abschuss von diesem Wolf plädieren zu müssen, ja, hat schon mal ungeschützte Schafe an den Wolf verloren und macht dann eine Petition auf. Das, ja, die ist ja alles sehr tragisch.
Die ja nicht so gut ankam. Also ich weiß nicht, stand gestern 600 Unterschriften.
600, ja. 600 Unterschriften.
Und die anderen Petitionen liegen bei, kann das sein, über 40.000 oder so?
Ja. Also gewaltig. Da liegt eine gewisse Tragik drin. Was ich verstehe, die Leute irgendwo, ne? Die haben alle Game of Thrones geguckt, die kennen die Schattenwölfe. Ich habe da nie geguckt, ich habe mir das gestern im Internet angelesen. Ich habe nur gehört, dass Game of Thrones bei der Begeisterung der Menschen für Wölfe irgendwie wohl eine gewisse Rolle zu spielen scheint. Ich kann jeden verstehen, der von Wölfen fasziniert ist. Ja, das sind faszinierende Tiere. Aber genauso wenig, wie es zutrifft, dass ein Großkarnivore, ein Großraubtier in unserer Kulturlandschaft nichts verloren hätte, genauso wenig ist der Wolf Botschafter oder Totemtier der wilden Natur oder was nicht noch. Wir sollten Wölfe Wölfe sein lassen. Und wer Wölfe als Totemtier verehrt, soll das gerne tun, aber bitte zu Hause und nicht im Wald. Und da im Schwarzwald scheint halt eben die Begeisterung der Menschen für diesen Wolf speziell und für Wölfe ganz allgemein zusammen mit einem relativ hohen Maß an Wolfstourismus letztendlich die entscheidende Ursache dafür zu sein, dass dieser Wolf sterben muss.
Also das ist vor allen Dingen,
das hat niemand gewollt, der da beteiligt war.
Das ist richtig. Das ist, hat vor allen Dingen weniger, glaube ich, mit so Ritualen wie so Totemgeschichten zu tun. Das ist wirklich pure Begeisterung. Die Leute sind, die fahren auf den Wolf total ab. Ich habe ja mit vielen Menschen in der Region in den letzten Tagen gesprochen und habe mich mit denen ausgetauscht. Ich wollte ja auch mal mir so einen Überblick verschaffen, wie da so die Stimmung ist. Und was ja so ungewöhnlich ist, dass plötzlich in einer Region niemand mehr gegen den Wolf ist, also außer ein paar Einzelstimmen. Aber die ganze Region hat sich entschlossen, diesen Wolf zu lieben und für diesen Wolf zu kämpfen. Und aber, was mir eben halt leider auch aufgefallen ist bei der ganzen Geschichte in den letzten Tagen, dass natürlich immer und jeden Tag und immer wieder Grenzen überschritten wurden von diesen Menschen mit ihren Hunden, die teilweise auch Kontakt aufgenommen haben mit dem Wolf. Und das soll jetzt gar kein Vorwurf sein. Ich glaube, die Menschen tun das nicht aus böser Absicht, sondern sie haben das aus purer Faszination und Freude getan und im Überschwang der Gefühle. Dass sie damit genau das Gegenteil erreicht haben, das war denen nicht klar. Also von daher gilt da überhaupt kein Vorwurf oder so. Aber wir müssen ganz deutlich sagen, das ist eben halt eine Ebene, mit der wir Wölfen nicht begegnen sollten. Und
schilder doch bitte einfach mal die Gespräche, die du mit Wissenschaftlern zu dem Thema hattest.
Genau.
Also, wo du die gefragt hast, muss dieser Wolf entnommen werden, ja oder nein?
Also ich habe ja seit Montag nichts anderes mehr gemacht, als mich für dieses Thema irgendwie zu informieren und sachkundig zu machen, damit ich hier heute auch wirklich dann ein bisschen was erzählen kann, was ich so gehört habe und wie ich das Thema verstanden habe. Und ich habe tatsächlich mit drei wissenschaftlichen Stellen gesprochen und ich habe mit Behörden gesprochen. Ich habe das Umweltministerium vom Land Baden-Württemberg um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Also ich habe mit allen gesprochen, inklusive der Menschen halt vor Ort. Was die Wissenschaftler angeht, das waren natürlich meine ersten Anlaufstellen, weil ich war super neugierig zu erfahren, wie die dazu stehen. Und ich kann also unisono sagen, sie alle hatten schon mal Kontakt mit den Behörden dort vor Ort, weil das Problem gibt's ja schon länger. Das ist ein Problem, das es im Prinzip seit 2 bis 3 Jahren gibt. Also seit 2 Jahren bewusst, tut man ja auch bewusst, was wird aktiv. Wahrscheinlich ist es schon 3 Jahre alt, das Problem. Und man hat die ganze Zeit sich beraten lassen von sachkundigen Wissenschaftlern. Was alle drei Wissenschaftler halt mir bestätigt haben, ist, dass es sich eindeutig um auffälliges Verhalten handelt. Ne? Da müssen wir gar nicht um heißen Brei umreden, das ist auffälliges Verhalten. Und das ist eben halt extrem besorgniserregend aus Sicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil man eben halt von solchen Wölfen erwarten kann, dass sich das Verhalten irgendwann mal ändert, dass das irgendwann mal umschlägt, dass es irgendwann mal einen Schlüsselreiz gibt, den man jetzt noch gar nicht benennen kann, und dass der Wolf dann in diesem Moment gefährlich wird. Zum Beispiel steht ja auch im Raum, dass dieser Wolf womöglich angefüttert wird oder wurde. Und wenn er das noch nicht ist, dass er das wird in Zukunft. Ja, das ist, wir wissen, dass solche Phänomene locken Menschen an, die dann mit Futter kommen, um den Wolf noch näher zu holen und noch mehr und noch intensiver mit ihm in Kontakt zu treten. In dem Moment, wo Futter ins Spiel kommt, gibt es ganz neue Voraussetzungen für die Bewertung einer solchen Situation. Und deswegen ist diese Situation in gewisser Weise für die aus Sicht der Wissenschaft unberechenbar. Und es wird sich niemand finden, der die Verantwortung da übernimmt, zu sagen, nein, da passiert schon nichts, ne? Das wird keiner machen. Klar. Und das ist das, was die Wissenschaftler mir gesagt haben. Ich habe ein sehr intensives Gespräch geführt und den darf ich auch zitieren. Ich habe extra gefragt, das ist Kurt Kottraschall und war ja auch schon 2-mal bei mir im Podcast. Und Kurt Kottraschall habe ich auch Videos geschickt im Vertrauen, über diesen Wolf, die sein Verhalten eben halt ganz eindrucksvoll zeigen und ganz unverfälscht auch diese Begegnungen Mensch-Wolf widerspiegeln. Und bei der genaueren Analyse kam Kurt Kottraschall auf die Idee und hat gesagt, man könnte bei diesem Wolf, bei diesem einen Individuum ausnahmsweise tatsächlich in Erwägung ziehen, den in ein Gehege zu packen. Weil dieser Wolf findet menschliche Nähe nicht verstörend und das regt den auch gar nicht auf. Also du siehst ja auch bei dem Wolf in diesen Filmen, die mir hier vorliegen, keinerlei Regung. Der steht da so ganz cool und die Menschen sind da und reden mit dem und der hat wirklich, zeigt keinerlei, in keinster Weise irgendwelche Regungen, die zeigen, dass er irgendwie nervös ist oder dass er besonders alert ist oder aufmerksam, gar nicht. Der ist ganz entspannt, steht da, als gäbe es für ihn gar nichts anderes, als wäre das für ihn das Normalste von der Welt. Und da hat Kurt Kottraschall gesagt, das wäre wirklich mal eine dieser Situationen, wo man sagen könnte, dieser Wolf würde tatsächlich in einem Wolfsgehege zusammen mit einer Fee womöglich glücklich werden, ja, weil er eben halt Menschen bis zu einer gewissen Distanz völlig okay findet, sich da sogar sehr gerne zeigt und auch in Kontakt tritt und so könnte man davon ausgehen, dass er in einem Gehege glücklich werden würde. Ich fand das jetzt echt einen tollen Gedanken und ich fand das auch sehr mutig, dass er das so geäußert hat und ich muss sagen, wenn ich mir das genau überlege, das hätte ich mir auch vorstellen können.
Das Problem ist halt nur, ich habe mir angeguckt, wie das baden-württembergische Umweltministerium minutiös geschildert hat, was sie alles versucht haben, ne? Mit Fußfallen und so weiter. Dieser Wolf ist auch einmal in eine Fußfalle hineingegangen, hat sie aber selber befreien können. Die haben ganz, ganz viel versucht. Und die Idee von Kurt Kottraschall, die ist toll, aber dafür müsste man den Wolf fangen.
Das stimmt.
Und es sieht tatsächlich danach aus, als wenn das ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Man hat ja versucht, den Wolf zu fangen, um ihn dann zu besendern, um ihn dann eben durch GPS-Ortung gezielt vergräben zu können. Und alle Fangversuche mit Betäubungsgewehr, mit allem, was es gibt, sind gescheitert. Das haben die Ministerialen da aus Baden-Württemberg wirklich sehr detailliert geschildert. Und ja, das ist nun mal so. Eine zweite Sache, die ich ganz wichtig finde, ich habe ja vor dem Hintergrund, dass hier jetzt ein Wolf entnommen wird, weil er möglicherweise eine Gefahr für Menschen darstellen könnte, nochmal die NINA-Studie angesehen. Das ist diese Studie von John Linnell vom norwegischen Naturforschungsinstitut. Der hat in Europa und Nordamerika über sehr, sehr viele Jahre bis 2002 Attacken, Überfälle, Tötungen von Menschen durch Wölfe analysiert, hat diese Studie dann nochmal verlängert von 2002 bis 2020 und in 80% aller Todesfälle von Menschen durch Wölfe spielte Tollwut eine Rolle. Da bleiben aber noch 20% übrig. Und diese 20%, da handelte es sich ausschließlich, mehr oder weniger ausschließlich um angefütterte Wölfe. Ja, also habituierte Wölfe, wie der Wissenschaftler das nennt. Und das scheint der Grund zu sein, warum dieser Wolf ein Viertel des Wolfsbestandes von Baden-Württemberg jetzt entnommen werden muss.
Das ist richtig. Und ich möchte auch, und das ist gut, dass du das ansprichst mit der NINA-Studie, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht und dass das auch nicht kommuniziert wird von den vielen, vielen Gegnern, die unsere Wölfe haben, dass Wölfe per se eine Gefahr sind für Menschen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Unsere Wölfe sind überhaupt keine Gefahr. Kinder können weiterhin im Wald spielen. Wir können uns im Wald aufhalten, auch mit Hunden. Es ist nur so, dass einzelne Wölfe, die diese Grenze zum Menschen überschritten haben, durch die Nähe zum Menschen unter Umständen eine Gefahr werden könnten. Und das ist das Problem. Und das muss die Wissenschaft auch ganz neutral und nüchtern betrachten. Das dürfen die auch nicht emotional sehen. Und es ist auch gut, dass wir die nüchterne Sicht der Wissenschaft immer noch haben, die uns berät in solchen Situationen und die uns auch sagt, das ist richtig und da müssen wir jetzt alle durch. Das ist menschengemacht. Vielleicht können Sie uns ja die Aufgabe übertragen, dass wir dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert. Da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Aber genau das ist der Punkt. Die NINA-Studie werden wir verlinken. Es ist in Deutschland seit der Rückkehr der wilden Wölfe noch nie ein Mensch durch Wölfe zu Schaden gekommen. Ganz wichtig zu wissen, damit das so bleibt. Deswegen werden solche Entscheidungen halt gefällt, wie jetzt vom Gericht. Ne?
Schau mal, wir haben diese Folge gemacht vor Weihnachten, die wir genannt haben, Opa, der Wolf frisst keine Kinder. Ne? Da gab es dann bei Facebook zwei Reaktionen drauf. Der eine hat gesagt, ja, aber die alten Kirchenbücher sagen was anderes. Und der andere sagte, ja, aber in Indien, da gab es Todesfälle, da sind Kinder von Wölfen gefressen worden. Da mag in beiden Fällen viel dran sein. Aber in beiden Fällen, die alten Kirchenbücher und auch Indien, da spielt die Tollwut eine Rolle. Ja, also ein tollwütiger Wolf ist halt eben hochgefährlich für Menschen. Der muss den Menschen gar nicht mal töten, der braucht ihn nur zu infizieren. Und da gibt es leider auch Wolfshasser, die dann sagen, ja, die Tollwut, die ist schon wieder in der Ukraine im Vormarsch. Und wer weiß, wann ukrainische Wölfe, die Tollwut infiziert sind, hier in Deutschland aufschlagen. Ne? Also das wird unter Wolfshassern gerne kolportiert. Dazu muss man wissen, dass alle ernstzunehmenden Wissenschaftler es für unmöglich halten, dass ein Tollwut-infizierter Wolf den langen Weg von der Ukraine bis nach Deutschland schafft. Das ist das eine. Das andere, sollte das tatsächlich mal passieren, dass in Deutschland wieder ein Wolf Tollwut bekommt, dann werden wir das tun, was wir 30, 40 Jahre gemacht haben, um die Tollwut hier auszurotten, wenn wir mit Impfködern arbeiten. Hm. Ja, das muss man alles sehen. Ne? Was ich übrigens noch bemerkenswert finde, dieser eine Wolf in Baden-Württemberg, der hat mehr oder weniger den Rest durch die deutsche Wolfsschützerszene produziert. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, da geht dann eine Naturschutzinitiative, das ist Harry Neumann und Dr. Wolfgang Epple und der Freundeskreis der freilebenden Wölfe, ja, die gehen hin und klagen. Und die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, die verweigert sich einer Klage und gibt eine kurze Pressemitteilung raus, dass sie in diesem Fall auf eine Klage verzichtet. Das ist der Verein, wo ich Mitglied bin, einfaches Mitglied, ich mache da nichts. Aber ich habe dann die Vorsitzende Nicole Kronauer angeschrieben und habe freundlich darum gebeten, mir das noch zu erläutern. Das hat sie sehr, sehr ausführlich getan. Sie hat es im Prinzip so ähnlich formuliert, wie du es jetzt ja nach den Erkenntnissen der Wissenschaftler schilderst. Sie hat auch mit den Leuten vom Lupus-Institut und von allen möglichen Leuten gesprochen. Und sie bringt das auf einen kurzen Nenner, indem sie sagt, es gibt einerseits den Schutz der Art, den Artenschutz, und es gibt andererseits den Tierschutz, den Schutz jedes einzelnen Tieres. Wenn ich mir das richtig überlege, fällt es mir schwer, da zu differenzieren. Ja, also ich möchte jedes einzelne Tier schützen, wenn es irgendwie geht. Ne? Aber hier sieht es anscheinend so aus, als wenn ein Tier sterben muss, damit alle anderen leben können.
Ja.
Also Artenschutz, Tierschutz, ich sehe das nicht so wie Nicole Kronauer. Also ich finde das logisch und eindeutig, wie sie es begründet. Mir erschließt sich das emotional nicht so ganz. Wenn ich Tiere schützen will, dann muss ich mich manchmal entscheiden, ob ich das große Ganze schütze zu Lasten von einem Individuum. Und ja, das ist, glaube ich, hier der Fall.
Dann lass uns doch mal das Szenario durchspielen, was passiert wäre oder was ja immer noch passieren kann. Sagt ja keiner, dass sie den Wolf heute Abend schon kriegen oder so. Dass dieser Wolf, GW2672, nehmen wir jetzt mal in Anführungsstrichen nur einen Hund, beschädigt aus irgendeinem Grund, dass das dann zu einer Konfrontation kommt und der Wolf den Hund verletzt. Im schlimmsten Fall greift dann der Halter noch ein und der kriegt dann auch noch eine Bisswunde oder irgendwas passiert. Also sprich, dieser Wolf richtet Schaden an. Wir wissen, dass Hunde das täglich tun mit Menschen und da nicken wir das ab und sagen, geht klar, es sind unsere Hunde, da müssen wir durch. Bei Wölfen ist die Gesellschaft aber nicht so. Wenn sowas passieren würde, male ich mir heute schon die Schlagzeilen aus, die morgen in der Zeitung stehen. Ja. Und ganz ehrlich, und das wäre dann für die Art Wolf das Schädlichste, was in diesem Moment, wir befinden uns in einer hochprekären politischen Situation in Sachen Wolf, wenn das jetzt passieren würde, könnte das ein Sargnagel sein. Und deswegen habe ich mich auch dazu hinreißen lassen. Es gibt ja von mir auch ein langes Statement auf Instagram, wo ich mich zu diesem Thema geäußert habe und viel, viel, viel Zuspruch bekommen habe, aber auch richtig Hass und Beleidigung. Aber deswegen bin ich der Meinung, dass wir in bestimmten Situationen so aufgeräumt und so klar im Kopf sein müssen, dass wir diese Sachen alle mit einpreisen in das, was wir tun und einfach auch mal akzeptieren müssen. Und das werden wir in Zukunft noch öfter. In hoffentlich dann begründeten Fällen, ja, dass einzelne Wölfe entnommen werden, um die Spezies nicht zu gefährden.
Man muss vernünftig kommunizieren.
Genau.
Ich bin ja nun Weidetierhalter und sehe das immer so aus der Sicht der Weidetierhalter. Und der Freundeskreis Freilebender Wölfe ist ganz stolz darauf, dass er insgesamt, glaube ich, 11 Klagen gegen Abschussverfügungen gewonnen hat. Also der hat 11 Wölfe gerettet, die abgeschossen werden sollten. Ne? Ich persönlich habe das auch befürwortet. Ich fand das richtig, was sie gemacht haben. Was ich nicht richtig fand, war die Art und Weise, wie sie es pressemäßig begleitet haben, wie sie es kommuniziert haben.
Gar nicht.
Die sind halt eben.
Gar nicht.
Ja, das ist das große Problem. Ja. Also Du musst einem Weidetierhalter erklären, dass es ihm massiv schaden kann, wenn du den falschen Wolf entnimmst. Wenn du einen Wolf tötest, der nichts anderes gemacht hat, als eben von der Seite, wo der Fluss fließt, in die Schafherde einzudringen und die Schafe zu jagen und zu fressen. Ja, das ist ganz normales, typisches Wolfsverhalten. Das ist nicht auffällig, das ist kein Problembolz, das ist gar nichts. Wenn du den per Abschussverfügung abknallen lässt, dann hast du eine Rudelstruktur gestört oder zerstört. Und die Schafhalter, die ihre Tiere vernünftig schützen, die haben dann noch ein größeres Problem, weil die verbleibenden Wölfe aus einem gestörten oder zerstörten Rudel, die werden einfach übergriffiger. So das ist ja das große Problem mit dem neuen Bundesjagdgesetz. Wenn die anfangen, Wölfe zu bejagen, dann zahlen wir Weidetierhalter die Zeche. Davon bin ich fest überzeugt. Auch wenn ich einer der ganz, ganz wenigen bin, der das so sieht. Ne?
Das sehen ganz viele so. Ich glaube, mittlerweile ist das verbreitet. Und machen wir uns mal ehrlich, die meisten Weidetierhalter schützen ja auch ihre Tiere schon. Und um das nochmal ganz deutlich zu sagen, bei diesen Abschussgenehmigungen, die da kassiert wurden, das sind 11 oder 12, da bin ich natürlich voll der Meinung, dass das gut, richtig und wichtig war, weil die waren ja allesamt der Sache nach rechtswidrig. Das stank ja alles zum Himmel. Da wurden irgendwelche Sachen irgendwie behauptet, die nicht belegt werden konnten. Da wurden ja natürlich auch juristische Verfahrensfehler gemacht. Aber nicht nur das. Es war wirklich auch von der Sache her niemals gerechtfertigt, diese Wölfe zu entnehmen. Und von daher, solche Wölfe dürfen niemals entnommen werden. Das ist ja wohl klar. Das setze ich voraus, dass man das auch von mir weiß, dass ich so denke. Ja, und das ist auch in Zukunft so. Das sehe ich auch in Zukunft so. Ganz wichtig, da genau zu unterscheiden. Es hat ja übrigens auch den Namen gegeben. Und das Gesetz, und deswegen verstehe ich diesen ganzen Wirbel mit dem Bundesjagdgesetz auch nicht. Das Gesetz gibt es ja schon, dass in Einzelfällen Wölfe entnommen. Und übrigens auch sehr erfolgreich. Es hat in Brandenburg hier auch einen Fall gegeben, da wurde ein Wolf entnommen und seitdem ist da Ruhe. Da hat es nie wieder einen Übergriff gegeben. Und das passiert auch hin und wieder sogar. Und das sind auch diese Entscheide, die nicht kassiert werden. Und da fragt man auch gar nicht, warum, weil die der Sache nach korrekt waren. Ja, aber jetzt wird den Tierschützern, den Tierschutzvereinen vorgeworfen, ja, ihr, weil ihr immer geklagt habt, müssen wir jetzt das Bundesnaturschutzgesetz ändern und müssen wir das Jagdgesetz ändern und. Nein, das ist eine Irreführung. Natürlich, du hast das gut eben gerade gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass da wirklich Wölfe eben halt keinen Schaden, oder die haben Schaden angerichtet, aber weil sie quasi eine Einladung dazu hatten, sie durften sich an einem All-You-Can-Eat-Buffet bedienen und dafür dürfen sie nicht getötet werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und deswegen sind das zwei verschiedene Sachen. Dieser Fall hier in Hornisgrinde und die Fälle, die es zuvor gab und die es auch parallel jetzt noch gibt gegen Abschüsse. Aber trotzdem bleibt ja eins zurück, und das wurde ja auch schon sehr öffentlich und sehr lautstark diskutiert, der Zeitpunkt, warum das jetzt plötzlich nach 2 bis 3 Jahren, ausgerechnet jetzt im Januar 2026, so groß gemacht wird. Also es gibt keinen konkreten Vorfall, so dass man hätte sagen können, irgendwie, okay, jetzt muss aber die Politik mal zeigen, dass hier, ne, wo der Hammer hängt. Nichts. Plötzlich wie Kai aus der Kiste, und das haben einige auch offen ausgesprochen, es könnte ein Wahlkampf-Move sein. Wir wissen, in Baden-Württemberg ist Wahlkampf. Cem Özdemir möchte gerne Herrn Kretschmann beerben und erhofft sich tatsächlich, weil er jetzt auch ein bisschen im Umfrageaufwind ist, erhofft er sich da einfach auch ein paar Chancen und hat jetzt gedacht, okay, wenn ich jetzt zeige, dass ich einfach an der Seite der Menschen stehe und handlungsfähig bin, dann kriege ich noch ein paar mehr Wählerstimmen. Und das wird ja auch mittlerweile offen diskutiert, dass es so ist. Glaubst du das auch?
Also ich habe mir die Chronologie des Umweltministeriums angeschaut. Ne? Die sind da sehr offen und haben das auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Da kannst du minutiös sehen, was die mit diesem Wolf erlebt haben seit 2024. Es ist halt so, dass solche Wölfe dann besonders auffällig werden, wenn Ranzzeit ist. Also wenn sie eine Partnerin suchen, wenn der Geschlechtstrieb, Testosteron oder was auch immer da bei denen in den Köpfen rumspukt. Das hat man im Januar, Februar 2025 erlebt, dass der sehr auffällig wurde, sich sehr Menschen genähert hat, Hündinnen gewittert hat und was weiß ich, was nicht noch alles. Und dann fragst du dich, warum geht Thekla Walker, die Umweltministerin, nicht hin und sagt, wir müssen bei diesem Wolf unbedingt was tun, bevor die Ranzzeit anfängt. Und die fängt im Januar an. Also hätte das, was jetzt durchgezogen werden soll, eigentlich zum Schutz der öffentlichen Sicherheit im November, Dezember letzten Jahres passieren müssen. Allerdings hatte man da die Nähe zum Wahlkampf nicht. Ja, also das, ja, ein Schelm, der Schlechtes dabei denkt, oder wie heißt der Spruch? Hm.
Und deswegen war ja auch der Jagdverband, der Landesjagdverband Baden-Württemberg, das hat uns ja auch sehr erstaunt, die haben ja gleich eine Presseerklärung rausgegeben, dass sie auch gegen den Abschuss sind, weil, ne, Der kommt ja von Cem Özdemir, dieser Abschussbefehl, beziehungsweise von seiner Umweltministerin. Also es ist wirklich, ey, wirklich, es ist so krass. Ich möchte da gar nicht drüber nachdenken. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Hast du die Presseerklärung gelesen, die heute vom Gericht kam, dass jetzt der Wolf doch geschossen werden darf? Und was steht da jetzt so drin? Ich konnte es noch nicht lesen. Also
ich fand ein Detail recht spannend. Das wird direkt vorneweg ausgeführt, dass man in einem Aspekt der Klage der Naturschutzinitiative Recht gibt. Und zwar haben die unter anderem auch beklagt, dass da nicht jagdliche Mittel, also Nachtsicht- und Nachtzielgeräte eingesetzt werden sollen. Das ist zwar in Ausnahmefällen bei der Jagd erlaubt, wenn es auf Wildschweine geht, wegen afrikanischer Schweinepest, aber üblicherweise geht das nicht. Und diese Möglichkeit hat das Gericht kassiert und hat gesagt, nö, ihr müsst den Wolf mit normalen, üblichen jagdlichen Mitteln zur Strecke bringen, was auch leicht möglich sein müsste. Wenn der halt die Nähe zu Menschen sucht, dann wird da möglicherweise auch nicht allzu schwer zu schießen sein. Ne? Mhm. Also das ist ein Aspekt aus dem Urteil, den ich erstaunlich finde, den ich auch, ich weiß nicht, inwieweit das irgendwie präjudizierend wirken könnte. Ne? Aber der große Horror, den wir alle haben, ist, wenn tatsächlich sich das Bundesjagdgesetz so manifestieren sollte, wie es von der Bundesregierung geplant ist, dann geht es richtig zur Sache. Ne? Dann setzen die Wärmebilddrohnen ein, um Wölfe aufzuspüren. Dann setzen die Nachtsichtgeräte ein. Dann setzen die Nachtzielgeräte ein. Und dann wird es für die Wölfe richtig eng. Ne? Und wenn da immerhin ein Verwaltungsgericht in Stuttgart schon mal gesagt hat, nein, das sind keine jagdlichen Mittel, die bei der Wolfsjagd zulässig sind, selbst dann nicht, wenn für die Öffentlichkeit Gefahr besteht und dieser Wolf, der darf abgeschossen werden, weil er potenziell eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellt. Ne? Selbst dann dürfen solche, ich sag mal, Kriegsmittel, ne, das sind Nachtzielgeräte, Nachtsichtgeräte setzt man beim Militär ein, um den Feind zu töten. In der Jagd sind die verpönt, beziehungsweise überhaupt nicht zulässig. Ne? Das hat dann das Verwaltungsgericht gesagt, das darf nicht sein.
Naja,
das hat mich sehr gewundert und hat mich auch in gewisser Weise ein kleines bisschen versöhnt mit der Tatsache, dass da jetzt ein Wolf sterben muss. Der darf zumindest nicht irgendwie abgeknallt werden.
Und das hat vielleicht auch eine Wirkung auf zukünftige Sachen. Das wird ja, wenn das Gesetz so kommt, wird es ja eine Reihe von Klagen gegen irgendwelche Verfügungen, Verordnungen geben. Das ist ja auch schon angekündigt worden. Und ich habe jetzt auch gehört, dass die Naturschutzinitiative und der Freundeskreis, dass die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht gegen diesen Beschluss jetzt einlegen werden. Das ist jetzt Stand heute Donnerstag, 16.37 Uhr. Mal gucken, was daraus wird.
Ja. Ah ja, weißt du, das ist ein kleines bisschen so wie mit den ASP-Zäunen im Osten der Republik. Ne? Also es gibt ja böse Zungen, die sagen, diese Schutzzäune gegen die afrikanische Schweinepest, die werden zu Trainingsgeräten für Wölfe. Da lernen die Wölfe, wie man Zäune überwindet. Ne? Und ich sag mal, jede Klage gegen eine Wolfsentnahme zeigt den Behörden, wie sie es in Zukunft besser nicht mehr machen oder wie sie es besser machen müssen.
Ja, gut.
Das ist so.
Ja, das muss man so
also aussehen.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich finde es richtig, dass sie weitergehen, weil im Zweifelsfall schafft das Erkenntnisgewinn.
Du, ne? ich finde alles gut, was im Rechtsstaat möglich ist, das sollte man ausschöpfen und so auch in diesem Fall. Ne?
Ich bin der Letzte, der jeden Wolf heilig sprechen will. Ne? Einfach um Wölfe insgesamt und ihre wichtige Funktion im Ökosystem zu schützen, müssen wir uns bei ganz wenigen Wölfen dazu durchringen, die zu entnehmen. Das mag so sein. Ne? Auf der anderen Seite, wir wissen einfach aus diesen 11, 12 gewonnenen Klagen vom Freundeskreis, da war auch die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe großenteils dran beteiligt, dass das eben auch vorgeschobene Gründe sind. Und diese vorgeschobenen Gründe sind erstens artenschutzrechtlich ein Problem, die sind aber auch für die Weidetierhalter ein Problem. Mhm. Ja, und jeder Weidetierhalter, dem der Kamm schwillt, weil da wieder eine Abschussverfügung kassiert worden ist von dem Gericht, der möge sich bitte vor Augen führen, dass ein Wolf, der entnommen wird, der nichts Böses getan hat, für ihn die Gefahr eines Übergriffs auf seine Tiere vergrößert, weil da eine Herde, eine Rudelstruktur mindestens beschädigt, wenn nicht sogar zerstört wird. Und das führt zu mehr Übergriffen. Ne?
Das stimmt.
Deshalb müssen wir halt eben mit Entnahmen ganz, ganz vorsichtig umgehen. Ne?
Allerdings.
Der letzte Fall, der vergleichbar ist mit dem Hornix-Rinderwolf, ist, glaube ich, Kuchti. Ne? Das war so ein junger Wolf auf einem Truppenübungsplatz, ich meine Munster oder so.
Niedersachsen, ja, Munster.
Den hatten, Den hatten wohl Soldaten, Bundeswehrangehörige, die Wölfe auch mochten, irgendwie mit Wurstbroten angefüttert. Und da hat man dann auch irgendwann gesagt, der hat eigentlich nichts Böses getan, aber der kann mal was Böses tun, der muss leider weg. Ja. Und Kuchti wurde entnommen. Ne? Das ist, guck mal, in jedem US-amerikanischen Nationalpark siehst du riesengroße Schilder, ne? Und wirst aufgefordert, selbst deine Zahnpasta wohl bärensicher wegzupacken. Und da steht dick drunter, ein gefütterter Bär ist ein toter Bär. Ne? Also ein Bär, der muss ja nicht mal aktiv gefüttert werden, sondern wenn die Menschen dumm genug sind, lassen einfach das Zeug rumliegen, was den Bär anlockt. Ne? Mhm. Und da reicht eben auch eine Zahnpastatube, die riecht auch schon irgendwie lecker für einen Bären. Ne? Ja. Das führt dazu, dass sie sich an Menschennahrung heranmachen. Und dann muss die Parkverwaltung halt die Büchse auspacken und muss den Bären schießen. Ne?
Das stimmt.
Also ein Bär, der Zugang zu menschlicher Nahrung hat, ist so gut wie tot. Ja. Ja? Und die Amerikaner haben in ihren Nationalparks da eine Menge Erfahrung. Unfälle mit Bären hatten die auch reichlich. Ne? Das können wir auf unsere Verhältnisse durchaus übertragen.
Das ne? können
Wildtiere
wir.
Muss ja. man in Ruhe lassen.
Ja.
Wenn man einen Wolf trifft, ne? Da stellen wir jetzt mal, im Schwarzwald laufen weiterhin Leute rum, die verzweifelt mal versuchen, einen Wolf zu sehen. Dann kann man denen nur sagen, Leute, wenn ihr einen Wolf seht, wenn es tatsächlich passiert, dass ihr einen Wolf seht, ne, lasst die Finger vom Handy. Davon ein Handyfilmchen zu drehen, das versaut euch das Erlebnis. Und bessere Wolfsfilme findet ihr von Sebastian Körner, von Axel Gumille und Matthias Kais.
Die haben super Filme.
Lasst die Finger vom Handy, genießt ja. den Moment und zieht euch leise zurück und vor allem tut eins nicht. Macht es nicht publik auf Social Media, weil das zieht weitere Leute an, die neugierig sind. Das schadet den Wölfen und im Zweifelsfall zieht es vielleicht auch Leute an, die den Wölfen schaden wollen.
Ne?
Die also da Giftköder auslegen oder was nicht noch für böse Sachen machen. Ne?
Genau.
Also eine Wolfsbegegnung ist eine wunderbare Sache und dass Leute davon total fasziniert sind, habe ich volles Verständnis für. Aber lass die Finger vom Handy und forciert da nichts. Und anfüttern ist das absolut Schlimmste, was es gibt.
Okay, dann finde ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir endlich mal nach Hornisgrinde schalten, zum Ort des Geschehens. Und zwar direkt in den Nordschwarzwald zu Martin Hauser. Er war fast 30 Jahre lang Revierförster und bis vor wenigen Wochen im Landkreis Rastatt Wildtierbeauftragter. Er kennt das Territorium von unserem Wolf und von allen anderen Wölfen und Luchsen dort wie kaum ein anderer. Und an ihn haben wir sehr, sehr viele Fragen. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo aus dem Schwarzwald.
Bei dieser Geschichte mit dem Wolf GW2672M habe ich mich gefragt, warum gehen die Nationalparkverantwortlichen nicht hin und machen da sowas wie Besucherlenkung? Warum sperren die nicht einfach den Nationalpark während der Randzeit der Wölfe für Leute mit Hunden? Das liegt vielleicht daran, dass ich eine sehr naive Vorstellung von dem Gelände habe. Vielleicht kannst du uns da klüger machen.
Also die Frage müssen wir natürlich im Nationalpark stellen, aber aus meiner Sicht ist natürlich so, dass der Nationalpark nur ein Teil jetzt von diesem Streifgebiet von dem Wolf abbildet. Und wenn auch nur in einem kleinen Teil von dem Streifgebiet alles dafür getan wird, dass es zu keiner Begegnung kommt, nützt es nicht viel, wenn das nicht auf der gesamte Fläche des Streifgebiets umgesetzt wird.
Das kann doch im Umkehrschluss eigentlich nur bedeuten, um solche Dinge in der Zukunft zu vermeiden, müssen wir Aufklärungsarbeit leisten unter den Menschen, die naturliebend sind, die gerne mal einen Wolf sehen wollen oder was auch immer oder zufällig auf einen Wolf treffen.
Das Aussperren ist immer das letzte Instrument, weil gerade jetzt in unserem Bereich, wo es Schutzgebiete gibt und wo auch der Nationalpark jetzt wieder erweitert wird, da ist natürlich eine Sperrung immer für die Leute zunächst einmal mit Argwohn belegt. Und viel besser wäre es, mir würde die Begründung überzeugend liefern, warum dass sich die Leute anders verhalten müssen.
Also das bedeutet, dass du das Problem, was wir jetzt aktuell haben mit dem Wolf, dass du das die letzten Jahre begleitet hast und auch hast kommen sehen, mehr oder weniger, oder?
Also der begleitet natürlich aufgrund von meiner Tätigkeit, aber kommen sehen ist so ein weiter Begriff. Kommen sehen heißt, wo man schaut, so verstehe ich den Begriff, man schaut zu und tut nichts dafür. Es ist eigentlich umgekehrt für mich zu beobachten gewesen, dass man, als die Wölfe zu Beginn erschienen sind ja immer mal ein Wolf auftaucht, der erste im Nordschwarzwald schon Ende 2017 und da sind wir immer gefragt worden, wir, die entweder einen Vortrag halten oder wieder Wildtierbeauftragte oder sonstige Experten, was sollen wir denn tun, wenn wir einem Wolf begegnen? Also eher eine Frage von Leuten, die sich vor dem Wolf gefürchtet haben. Und die Frage ist eigentlich immer gleich laut beantwortet worden. Seid laut, gestikuliert wild, hebt die Arme in die Höhe, vielleicht wirft er sogar Steine. Und jetzt, und das ist das, was man beobachten konnte, jetzt ist es gerade umgekehrt. Jetzt sind die Leute interessiert an einer Wolfsbegegnung oder einen Großteil der Leute. Und das, was ich mir vorstellen könnte, was man zu wenig gemacht hat, dass man bei dieser Antwort, wie man sich zu verhalten hat, darauf hingewiesen hat, dass das Verhalten dann eigentlich ein Schutz für den Mensch ist, aber auch für den Wolf. Da hat man halt dann Wert drauf gelegt, dass die Leute diese Urängste, die ja fachlich und sachlich nicht zu begründen sind in den letzten 150 Jahren im Nordschwarzwald, dass man die Ängste abbaut. Aber halt nicht mit diesem verstärkten Hinweis, ich nehme da selber nicht aus, da hat man vielleicht zu wenig dran gedacht, zu sagen, Leute, das ist für beide ganz wichtig, für den Wolf und für uns Menschen, dass wir uns so und so verhalten.
Wie groß ist denn das Problem aus deiner Sicht vor Ort? Sind da wirklich schon Touristengruppen, die da anreisen? Ist da wirklich jeden Tag Kontaktaufnahme mit dem Wolf? Hat es da vielleicht auch sogar Geschichten gegeben, wo besondere Nahbegegnungen waren und auch Futter im Spiel war? Was ist dir da bekannt?
Also bekannt sind mir Videos und Bilder von Leuten, die mit ihren Hunden im Wald spazieren gegangen sind und entweder zufällig auf den Wolf getroffen sind oder auch das bewusst herbeigeführt haben. Aber diese Vermutung mit Anfüttern, sind mir immer nur wieder Berichte aus der Zeitung bekannt, dass es Vermutungen sind. Es kann doch gar nicht anders gewesen sein, so ungefähr. Mhm. Aber wisst ihr, zu Beginn war das eigentlich eine prima Sache, dieser genannte Wolf. Das war der einzige Wolf, der bisher in der Nordschwarzwald gekommen ist, wo mir am wenigsten Arbeit gemacht hat. Alle anderen haben sich eingeführt mit Nutztierrissen.
Ja.
Und zwar immer gleich Katastrophe und Medienberichte, natürlich zu Recht. Jeder Riss war eine emotionale Belastung für alle Beteiligten. Die Nutztierhalter wussten nicht, wie es weitergeht. Und dieser GW 2672, der hat überhaupt nicht diesen Einstand gehabt. Die Arbeit, wo man da gehabt hat, das war Sichtungsmeldungen oder Spurenmeldungen, mal ein Losungsfund, einfach, das ist so schon mal in Erinnerung, keine Arbeit, keine Probleme.
Hast du Erlebnisse mit ihm, die dich mit ihm verbinden?
Nein, weil der diesen Bereich hat, gerade so um den Bereich Hornisgrinde da oben, und ich etwas weiter weg wohne und eigentlich nur dann Anrufe bekommen habe, wo man dann die Beobachtung protokolliert.
Aber wenn du draußen warst in dem Revier, hast du den nie getroffen?
Ich habe noch nie einen Wolf in freier Natur gesehen.
Du bist Revierförster fast 30 Jahre lang im Nordschwarzwald. Ja. Hast noch nie einen Wolf in freier Wildbahn gesehen?
Also nennen wir jetzt die letzten 8 Jahre mit Wolfsvorkommen. Die muss man jetzt eigentlich in Betracht ziehen. Vorher gab es ja noch keinen Wolf. Ich habe schon zwar schon warme Wolfslosung, also der Code vom Wolf, im Rahmen von meines Monitorings in der Hand gehabt. Ich finde auch immer wieder Losungen. 2018 ist der Wolf bei mir am Haus mehr oder weniger durch das Grundstück laufen, hat man dann am Schnee feststellen können. Und man ist danach in der 3, hat die Pferde ausgearbeitet, hat danach noch ein Stück gefunden. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen oder noch keinen Wolf gesehen.
Das ist
aber
beeindruckend.
Ja, aber die haben mich schon gesehen, hundertprozentig. Die haben gedacht, ah, guck, da kommt wieder der Hauser. Also ganz sicher. Aber das ist immer für mich ein gutes Argument gewesen, dass ich zu den Leuten gesagt habe, man braucht auch keine Angst haben. Der beste Beweis bin eigentlich ich. Ich habe noch nie einen Wolf gesehen, bin oft auch zu Unzeiten unterwegs. Und das war so mein Credo. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, sogar ein bisschen euch freuen, wenn ihr einmal den Wolf gesehen habt, weil die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich groß, weil der Wolf die Waldwege benutzt. Er ist am Ende der Nahrungskette. Er ist sehr selbstbewusst, braucht vor niemand Angst haben. Und die ersten Begegnungen auch mit dem GW 2672 Emsamer Hornisgrinde Wolf, das ist doch einfacher und ein bisschen besser. Die waren am Anfang ähnlich, die sind mir ähnlich so geschildert worden. Das hat sich nur verändert, sein Verhalten.
Das hat sich dahingehend verändert, dass es mehr Begegnungen wurden, die immer näher wurden und dass es am Ende nicht nur Menschen mit Hunden waren, denen sich der Wolf genähert hat, oder?
Ja, so kann man es beschreiben. Das ist gerade im Unterschied zu dem zweiten sechshafte Wolf im Schwarzwald, der zeigt sich eigentlich ganz, ganz selten, so gut wie nie. Ich bin jetzt nicht der große Wolfsexperte, sondern ich bezeichne mich als derjenige, der jetzt halt seit 8 Jahren mit dem Wolf zu tun hat, eigene Erfahrung sammelt und eigene Rückschlüsse draus zieht, sich auch mit Experten unterhält und dann entweder bestätigt wird oder korrigiert wird. Aber was ich weiß und gemerkt habe, der Wolf gehört halt zu den anpassungsfähigen Tierarten. Und diese anpassungsfähigen Tierarten müssen aus ihrem Naturell, damit sie sich anpassen können, ein ganz breites Verhaltensspektrum an den Tag legen. Das ist für mich der allerbeste Beweis jetzt in den letzten Monaten geliefert worden. Dieser Hornisgrindewolf, der weiß, wenn's ihm gefährlich wird, sprich, er hat sich nicht einfangen lassen, aber wenn er möchte, man meidet damit seinen größten Feind, den Mensch, aber wenn er möchte, wenn er gerne mal schauen will, ob die Leute einen Hund dabei haben, nähert er sich bis auf wenige Meter. Also er erschöpft sein Spektrum seines Verhaltens voll aus, aber nach seinem Instinkt und nach seinem, ich sage jetzt auch nach seiner Intelligenz.
Das Faszinierende ist ja, dass ich mit vielen Leuten gesprochen habe und es hat sich rauskristallisiert, dass es tatsächlich eine Handvoll Menschen gibt, die den Wolf täglich sehen. Und dann gibt es Menschen, die sich dort auch täglich aufhalten, die haben den noch nie gesehen. Das heißt, der Wolf sucht sich aus, wen er besucht und wem er folgt. Glaubst du, dass er einen Instinkt dafür hat, wer ihm besonders zugewandt ist? Oder was dürften die Kriterien sein, warum sich der Wolf jetzt mal abgesehen von den Hunden einigen Menschen nähert und anderen nicht?
Also der Instinkt gehört bestimmt dazu. Aber das sind jetzt Dinge, die ich mir so in meinen Überlegungen sich gefestigt habe, weil ich sage, es kann eigentlich gar nicht anders sein. Und der Instinkt ist natürlich schon eine ganz große Sache beim Wolf. Ich bin ja auch mit dem Monitoring des Luchses beauftragt und das ist wieder ganz anders. Der duldet uns Menschen, dort kann man eine Fotofalle hinstellen, wenn man einen Riss findet, damit man weitere Erkenntnisse von ihm kriegt. Wenn man mal einen Riss findet vom Wolf, was seltener ist, und stellt dort eine Fotofalle hin, dann kommt er gar nicht dorthin. Der Luchs kommt nach 3 Stunden und der Wolf kommt gar nicht. Mhm. Also er hat einen Instinkt, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und wenn er sich entscheidet, er möchte jetzt diese Menschengruppe kontrollieren, ob die vielleicht einen Hund dabei haben, dann ist das die gleiche Spezies Mensch. Und wenn er denkt, oh, da haben sie mal ein paar, ich sage jetzt, Falle aufgebaut oder da möchte sie mich gern besendern und das möchte ich nicht, denn ich gehe aus dem Weg. Also das, irgend sowas muss da schon dran sein.
Ja. Der ist ja auf jeden Fall sehr, sehr klug bisher gewesen. Der hat sich nicht einfangen lassen. Glaubst du, dass es für das Entnahmeteam leicht wird, den Wolf zu kriegen?
Ja, das gab ja noch nie diese Situation. Ich habe nur einige Bücher gelesen, auch Erlebnisse von Wolfsexperten, die Dinge schildern und auch in Gegenden, wo es mehr Wölfe gibt. Da war es immer weniger ein Problem, einen Wolf zu bekommen. Es gibt ja auch Wölfe, die besendet sind in anderen Ländern, Kanada oder nordeuropäischen Ländern, vor allem in Kanada. Wird aber dann einer aus dem Rudel besendet. Ist dann relativ einfach, wenn man weiß, wo die Rudel sind. Einen kann man dann schon betäuben, zum Teil aus dem Flugzeug, zum Teil aus einem tiefliegenden Hubschrauber. Aber so ein einzelnes Individuum wird schwer sein. Aber ich traue mir da nicht Aussage zu machen, ob das gelingt oder nicht. Das sind ja Spezialisten, die sich bestimmt überlegt haben, wie können wir an ihn rankommen. Das haben sich aber die Spezialisten, die ihn gern fangen wollten, um ihn ein Halsband umzulegen, natürlich auch gemacht und hat halt auch nicht geklappt. Demnach ist natürlich mit anderen Techniken vielleicht etwas einfacher, aber wird auch schwierig genug sein, weil beim Vergrämen oder beim Einfangen zur Vergrämung, dass man ihm ein Halsband anlegt, wollte man ihn in Anführungszeichen ja nur betäuben. Und da ist halt eine Entfernung mit so einem Betäubungsgewehr auf irgendwelche 20 Meter beschränkt. Für die letale Entnahme gibt es natürlich andere Techniken.
Mhm. Mach den mal ganz direkt gefragt. Du hast ja eigentlich auch ein sehr empathisches Verhältnis zu Wildtieren. Hältst du es für richtig, dass dieser Wolf jetzt entnommen wird?
Ja, ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich bin jetzt nicht überrascht, dass diese Entscheidung fällig ist, weil ich mitbekommen habe, hautnah, dass sich Experten und auch Leute vor Ort, die auch Empathie empfinden für die Wildtiere, dass die jetzt seit längerem in größter Sorge sind, dass etwas passiert, dass es einen Konflikt gibt, wo es einfach für den Mensch gefährlich wird. Und Experten von Ländern, wo es mehr Wölfe gibt, die schon mehr Erfahrung haben, wie jetzt wir in Baden-Württemberg, die haben uns schon gesagt, wie lange wurde denn der Zuschauer? Das sind schon Aussagen, wo mich nachdenklich gemacht haben und ich natürlich die Empathie jetzt für den Wolf da ein bisschen hinter anstellen muss, weil ich mich auf gar keinen Fall habe, dass einem Mensch durch den Wolf was passiert.
Und ich hoffe, wir sind uns alle drei einig. Wir sind froh und glücklich, dass wir die Entscheidung nicht treffen mussten.
Allerdings, ja.
Hanno und Sabine, es gibt halt den Managementplan Wolf für das Land Baden-Württemberg. Kann man sich runterladen. Das hat lange gedauert, bis der gestanden hat, bis er dann veröffentlicht worden ist. Und da hat man auch sich ein ganzes Kapitel gewidmet, Umgang mit auffälligen Wölfen. Und da ist genau dieses Verhalten beschrieben, weil man gewusst hat aus anderen Ländern, es gibt Wölfe, die sich so verhalten. Sprich, die Menschen näher kommen wie 30 Meter. 30 Meter ist ja diese Entfernung, die halt einmal festgelegt worden ist. Alles, was drunter ist, müssen wir beachten. Und da ist das ganz genau beschrieben und ist dann auch beschrieben, wenn sowas kommt, wie das dann zu managen ist. Und da ist beschrieben, die Begründung ist auch, das ist so eine Spalte, wo dann steht, so verhält sich der Wolf, was können die Gründe sein, was muss man dagegen tun. Und dann ist das eine Beschreibung, die ich nie gedacht habe, dass sie mal Realität wird bei uns. Aber nachdem ich jetzt mich so mit befasst habe und das alles nochmal durchgelesen habe, überrascht mich jetzt das nicht, aber gewünscht hätte man das natürlich nicht.
Unser Wolf kommt ja, soweit ich weiß, aus Österreich. Der ist ja eingewandert. Ja. Was weiß man denn über seine Geschwister? Sind die auch so? Haben die anderswo auch so eine Geschichte, so eine Historie?
Also da ist mir jetzt nichts bekannt. Ja, er kommt aus Niederösterreich, von diesem Gutenberg-Rudel. Aber Sabine, das ist jetzt gar nicht so wichtig, sondern dieses einzelne Individuum kann tatsächlich ein auffälliges Verhalten an den Tag legen, das darf man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, das gefördert worden ist, auch durch das Fehlverhalten der Menschen. Und wenn diese Wölfe nicht die gleiche Prägung haben, dann wäre die, aus einem Rudel wäre die sich mit Sicherheit unterschiedlich verhalten. Also man kann jetzt nicht sagen, die Geschwister, dieses Rudel hat diesen Malus. Das möchte nicht, ich weiß es nicht, aber das würde ich jetzt nicht mir getrauen zu behaupten. Bekannt ist mir da nichts.
Martin, du hast vollkommen recht. Ich kann das bestätigen. Senckenberg hat mal die genetische Verwandtschaft von übergriffigen Wölfen analysiert. Ja, also die haben jede Menge Genproben vorliegen von Wölfen, die irgendwo mal ein Schaf gerissen haben. Und es wird ja vor allem von Wolfsgegnern immer wieder behauptet, dass Welpen das von ihren Eltern lernen und so weiter und so fort. Dass ein ganzes Rudel dann lernt, über Schafszäune zu springen und sowas. Und das hat Senckenberg sehr, sehr gründlich entkräften können. Die haben festgestellt, eine Verwandtschaft zwischen, ich sag jetzt mal, übergriffigen Wölfen, die regelmäßig auf Schafe spezialisieren, die gibt's nicht. Also das scheint tatsächlich eine Prägung zu sein, wie du richtig gesagt hast. Die sind durch irgendwas vielleicht geprägt, aber verwandt sind die garantiert nicht. Und ich sag mal so, Elterntiere und Jungtiere, die prägen sich natürlich auch. Die sind nicht nur genetisch miteinander verwandt, sondern die lernen auch Verhalten. Wenn aber die Wölfe, die Schafe greifen, überhaupt nichts miteinander zu tun haben, also nicht verwandt sind und auch nicht verschwägert, dann deutet das eigentlich darauf hin, dass sich so ein Verhalten wohl nicht so ohne weiteres entweder vererbt oder durch Prägung weitergibt.
Mhm. Ja, und leider ist jetzt so, dass uns Experte sage, das ist jetzt bei diesem Wolf fast nicht mehr möglich, dass man ihn wieder anders prägt. Ich habe mir das auch lange überlegt, was bedeutet diese Aussage, und wenn man jetzt so die Geschichte von diesem Hannes Grindewolf beachtet, und ich sage ja, ganz zu Beginn waren zwar die Sichtungen häufiger, aber die Abstände waren jetzt noch nicht von Beginn an so eng, wie sie jetzt gerade sind, oder dass er der Leute hin und rein läuft. Und diese allgemeingültige Regel, dass die Wildtiere immer dorthin gehen, wo sie leicht verfügbare Nahrung bekommen und wo sie geduldet wären, das trifft natürlich auch für die Wölfe zu. Die wären zwar geprägt von ihren Elterntieren, aber nach anderthalb bis zwei Jahren ist ja Schluss, da müssen die los. Müssen sich ein eigenes Revier suchen und müssen eigene Erfahrungen machen. Und die Historie von diesem Wolf ist so, dass die ersten Begegnungen, oder ich muss das andersrum sagen, die Experten haben ja nachgefragt, was ist denn da los, wenn ein Wolf sich so zeigt oder auch mal stehen bleibt, was könnten da die Ursache sein? Und dann haben uns die Experten gesagt, ich bin ja da auch immer wieder interessiert gewesen, was sind da die Informationen? Und die haben uns deutlich gesagt, es gibt das Verhalten von abwandernden Wölfen, wenn die in ein Gebiet kommen, wo es wenig oder keine Artgenossen gibt, und das ist im Nordschwarzwald der Fall, dann können sie Hunde als mögliche Artgenossen erkennen und als potenzielle Paarungspartner oder Paarungspartner natürlich sehr stark dafür interessieren. Und das war jetzt halt bei diesem Wolf der Fall. Und zu Beginn ist er da nicht vergrämt worden. Zu Beginn ist dieses Verhalten schon geduldet worden. Weil man halt da nicht die Angst mehr gespürt hat bei den Leuten, sondern zu Beginn sicherlich das Naturerlebnis sogar, ja, vielleicht genossen worden ist oder gesagt hat, Mensch, so ein Glück, ich sehe mal einen Wolf. Und dann hat sich sowas gesteigert. Und wenn da zu Beginn je eine läufige Hündin dabei war, jeder, der einen Hund hat, einen Rüde hat, der weiß, was eine läufige Hündin mit einem Rüde anstellt. Und dass da zu Beginn, dass der dann einfach da etwas fremdgesteuert ist. Und wenn er dieses Erlebnis, er hatte dieses Erlebnis, das vergisst er nicht mehr. Mhm. Und dann verknüpft er auch immer, wenn mehr Leute beieinander sind, lohnt es sich, einmal nachzuschauen, ob da ein Hund dabei ist. Und ich denke, so hat sich das entwickelt. Und wenn er vergrämt worden wäre von Beginn an, dann hätte er vielleicht gedacht, ich kenne das aus der Hundezucht, ich habe auch schon viele Hunde ausgebildet. Ein Hund, ein Blanko-Hund, der möchte gern was tun. Und wenn man es ihm verwehrt mit entsprechenden Mitteln, dann sagt der Mensch, ich hätte das gern getan. Aber dass der mich da so laut anschreit oder mir da das verwehrt, das ist für mich unangenehmer. Ich nehme Ersteres in Kauf. Die riecht zwar gut, die Hündin, aber dass die Steine nochmal werfen oder laut rufen, das ist mir doch unangenehm. Jetzt fällt mir es wieder ein. Mein Urgroßvater hat mir ja gesagt, der Mensch ist eigentlich dein größter Feind. Hat er halt nie erlebt und dann hat sich das gesteigert. Das sind jetzt die Gedankengänge halt von mir, ich habe es ja vorhin gesagt, was immer so zusammenräumen, wie es wahrscheinlich entstanden ist.
Ja, das klingt plausibel. Das bedeutet aber auch, dass viele Menschen vor Ort, die die Nähe zu dem Wolf gesucht haben, eine Mitverantwortung dafür tragen, dass er jetzt nicht mehr tragbar ist für unsere Gemeinschaft, für unsere.
Also muss man leider sagen, und ich will es nochmal betonen, ich will es auch dann auf mich bloß beziehen, aber man hätte bestimmt mehr darauf hinweisen müssen, dass das einfach dann eine große Gefahr ist für den Wolf, wenn wir Menschen uns so verhalten. Und nicht Abwehr, dass du Mensch nicht gefährdet bist, weil wenn er dich als tragbar beachtet oder als lohnend, sich zu nähern, ist das sein potenzielles Ende. Und so ist er jetzt auch gekommen. Und es dreht sich ja jetzt ein bisschen um in den letzten Kommentaren, wo man der Zeitung liest, auch in den Petitionen. Da sage ja die Leute das erste Mal eigentlich und kritisiere diese Beschreibungen, wo es Monate vorher in der Zeitung gegeben hat und manche verleidet hat, dass sie die Örtlichkeit aufsuchen. Also ich würde mir auch wünschen, dass man Möglichkeiten finden könnte, die Leute dort zu unterstützen, wo jetzt sagen, wir müssen unser Verhalten ändern.
Könnte man das noch? Meinst du, das wird noch funktionieren?
Nee, also da ist jetzt auch die Entscheidung, glaube ich, heute getroffen, ja, dass der Abschlussgenehmigung zugestimmt wird. Aber die nächsten stehen ja schon, ich sage jetzt mal, im Norden und Süden in der Warteschlange. Ja. Wir müssen ja gar nicht, ob nicht schon wieder einer in der Nähe ist. Es gibt immer wieder Durchzügler, wir haben ja immer wieder DNA-Ergebnisse von Rissen. Das wird so sein, dass da das Problem mit dem nächsten Wolf auch wieder da ist und vielleicht ist jetzt der Hornisgrindewolf ja das Opfer und alles, was danach kommt, kann davon profitieren, weil sich die Menschen dann hoffentlich richtig verhalten.
Martin, wie kommt das? Also dieser Hornisgrindewolf hat ja einen riesengroßen Fanclub und nach den wenigen Details, die ich da so mitbekommen habe, sind das ja nicht unbedingt nur Leute aus Freiburg oder aus Stuttgart, also aus der großen Stadt, sondern das sind eher Leute, die ländlich leben. Ja, und die Wolfshasser versuchen uns immer irgendwie zu vermitteln, dass die Menschen auf dem Land den Wolf gar nicht mögen und die Wolfskuschler, wie sie das so nett nennen, das sind die, die aus der Stadt kommen. Das scheint bei dem Hornisgrindewolf anders zu sein. Der hat einen, glaube ich, relativ großen Fanclub und der Menschen, die man der Landbevölkerung zurechnen muss, oder?
Ich kenne jetzt auch nur die Zahlen, dass man sagt, so und so viele tausend Leute haben die Petition schon unterschrieben, aber es ist natürlich leicht, sich dafür auszusprechen, wenn man die Gegebenheiten vor Ort nicht kennt. Also diese, ja. Mir denkt es noch mit dem Bär Bruno, da hat es auch ganz viel Sympathisanten gegeben. Die wenigste haben ja das Individuum gekannt und die Örtlichkeit. Und so ist es jetzt auch, dass man da aus der Entscheidung, dieser arme Wolf wird jetzt erschossen durch das Verhalten der Menschen, dass man diese Argumentation, dass man die unterstützt und dass man dann als Wolfsfreund gilt. Ich verstehe das, aber das ist bestimmt auch so ein einfach so aus der Entfernung eine persönliche Entscheidung. Das ist aber ungerecht, dass das jetzt passiert. Jetzt geht es ja darum, dass man sagt, weil das will ja noch niemand wissen, wenn es wirklich was passieren würde. Wie oft liest man in der Zeitung, dass nach Jahren ein Hund aus der eigenen Familie ein Familienmitglied beißt? Oder dass oft ein Reflex durch ein Kleinkind oder einen Ruf oder irgendeinen Bewegungsablauf den Hund animiert zuzubeißen? Auf 30 Meter Entfernung wäre das beim Wolf, würde es nie zu so einem Konflikt kommen. Aber jetzt haben wir Entfernungen von 2 oder 3 Meter. Da kann es durchaus zur gefährlichen Situation für einen Mensch kommen. Durch einen Reflex von beide Seiten. Wenn das auf 30 Meter wäre, hätte es diesen Reflex nicht gegeben. Und deshalb ist für mich so wichtig, dass man wirklich jetzt einen Schnitt macht und sagt, und das muss uns so zu denken geben, dass wir uns zukünftig ganz anders verhalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt für mich auch so Optionen wie Wegesperrung mit Überwachung wirklich dazu. Weil das darf nicht nochmal vorkommen, wenn man die Ursache.
Ich kann einen heißen Tipp geben. Jedem, der unbedingt gerne mal intensiven Kontakt mit einem Wolf haben will, der muss noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also meine Liebste hat mir 2013 zum Geburtstag Wolfskuscheln geschenkt. Da sind wir noch Dörrpferden gefahren. Das ist dieses Wolfszentrum des Ehepaar Fass. Und die hatten ausnahmsweise und rein zufällig hatten die Hudson Bay Wölfe. Das sind so Schneeweiße, ne? Und die waren mit der Flasche großgezogen. Das war die erste wichtige Voraussetzung. Und die zweite war, die waren noch nicht geschlechtsreif. Und dann durfte ich dann, nachdem ich irgendwelche Bundeswehrklamotten, die eh nach Wölfen rochen, angezogen hatte, da rein und wurde von so einem Hudson-Bay-Wolf einmal quer durchs Gesicht geleckt. Und das ist schon ein faszinierendes Erlebnis. Ich möchte nicht wissen, was meine Liebste dafür hat bezahlen müssen. Das hat sie mir nicht verraten, war ein Geburtstagsgeschenk. Ne?
Aber vielleicht hat sie gedacht, das geht ganz anders aus. Da kommt gar nicht.
Nee. Dann hätte sie Traktor fahren lernen müssen. Ja. Und aber die hasst unseren Traktor. Die ist froh, dass ich immer noch den Traktor fahre. Glaub's mir. Ja, also das Risiko wäre die nicht eingegangen. Also die Nähe zum Wolf ist möglich, man muss aber bezahlen. Wenn man es anders macht, dann bezahlt der Wolf, ne?
Ja, bloß die wenigsten Leute, ich habe es ja, glaube ich, vorhin schon gesagt, vor 8 Jahren, wo der erste Wolf aufgetaucht ist, hatten die Leute Angst vor dem Wolf. Und nur wenige waren so neutral und haben gesagt, nee, vor dem Wolf braucht man keine Angst haben. Da gibt's ja auch die Urängste, die in uns drin sind. Ich habe ja auch schon ein paar Überlegungen mal dazu gemacht. Aber was halt passiert ist, dass die Leute Angst hatten, den Wald zu betreten, damit sie nicht auf den Wolf treffen, ist jetzt gekippt. Sie betreten jetzt ganz bestimmte Örtlichkeiten, manche Menschen, um auf den Wolf zu treffen. Und das ist doch etwas, wo, da muss man dagegen steuern. Das sind jetzt keine 30.000 genau. Leute oder 40.000, wo die Petition unterschrieben haben, sondern das sind wenige. Und viele von den wenigen haben es bestimmt aus Unwissen gemacht und haben jetzt vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, dass es so weit gekommen ist. Und die wenigen, wo da meinen, sie brauchen das besondere Naturerlebnis oder das besondere Fotomotiv, die muss man wirklich sanktionieren. Es gibt ja auch entsprechende gesetzliche Grundlage dazu. Es gibt Gesetze, wer mutwillig wild beunruhigt, der wird bestraft. Ja. Und ich wiederhole mir ja und nehme ja damit in der Verantwortung, das hat man vermutlich zu wenig deutlich gemacht, dass dieses Verhalten nicht den Mensch bestraft, dass er dann das Naturerlebnis nicht hat, sondern den Wolf bestraft.
Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt bei euch ziemlich viel Gegenwind geben wird. Ich habe schon mitbekommen, dass die Menschen sehr, sehr enttäuscht sind. Einige sind auch richtig sauer in der Region. Und da wird man jetzt auf jeden Fall sich überlegen müssen, wie man damit umgeht. Also ich, keine Ahnung, jetzt einfach so Schwamm drüber und wir blicken jetzt nach vorne, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich glaube, man muss da jetzt die Leute ganz gezielt ansprechen. Man muss die auch einschwören darauf, dass es eben halt, wie du gerade gesagt hast, ja auch nie wieder passieren darf und dass es aber auch Mittel und Wege gibt, wie man das verhindern kann, nämlich das eigene Verhalten hinterfragen und einfach mal die Motivation hinterfragen, dass man immer und überall das maximale Naturereignis erleben muss. Man kann auch einfach mal in den Wald gehen woanders und einfach nur die Luft und die Bäume genießen, ohne immer auf den Wolf zu warten. Und ich glaube, die Kunst wird es jetzt sein, wirklich die Leute abzuholen in ihrem Frust und das Ganze umzukehren in so eine ganz positive Geschichte mit Blick nach vorne. Wir haben gelernt und uns passiert das nicht wieder. Denn dann hätte der Hornisgrindewolf wirklich die Chance, in die Geschichte einzugehen, als ein Wolf, der etwas geändert hat. Und das würde ich ihm so wünschen, wenn der jetzt wirklich sein Leben lassen muss, dann soll es bitte für irgendwas gut sein. Ich versuche jetzt gerade verzweifelt zu finden, für was. Also wenn dann nur dafür, dass die Menschen jetzt endlich lernen und wissen, wie man mit Wölfen umgeht und bestimmt nicht so, wie sie es gemacht haben in den letzten Jahren. Und ich weiß nicht, für was noch, keine Ahnung.
Nee, das Sabine, da gebe ich da recht. Und ich habe da auch Hoffnung, weil ich es ja vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass ein Großteil der Leute einfach es aus Unwissenheit macht. Es gibt ja wirklich aus eigener Erfahrung her Erkenntnisse, dass einfach viele Menschen so das richtige Verhältnis, sprich auch der Respekt zur Natur, verloren haben. Und das muss man einfach wieder in die Köpfe bringen, dass es Wildtiere sind und dass es zunächst einmal gilt, Respekt vor Wildtieren zu haben. Nur, was jetzt nicht passieren darf, wenn es jetzt wirklich Lagerbildung gibt und die eine sage, und ihr habt den Wolf erlegt oder ihr Gesetzgeber habt dafür gesorgt, dass der entnommen wird. Ich kenne da auch Leute, die mit in der Verantwortung sind. Und ich habe es vorhin gesagt, die machen sich seit längerem große Sorgen, dass was passiert. Und so lange, wie das jetzt versucht worden ist, ist es auch sonst noch nirgends versucht. Und in diesem Managementplan ist das auch beschrieben, dass man da einfach nicht allzu lange zugucken darf. Weil wenn was passiert wäre, das wäre fürchterlich gewesen. Und es fällt mir fast schwer zu sagen, aber es ist meine Überzeugung, manchmal muss ein Individuum von einer Art für die Akzeptanz der Art geopfert werden. Weil das war zu Beginn auch schon so, wo man gesagt hat, und das steht auch überall geschrieben, auch in anderen Bundesländern, in den Managementplänen, mir sage ja zu den Wölfen, wenn sie wiederkommen. Das ist ja auch so ein Thema. Und bei den Kommentaren hat man oft gelesen, Wiederansiedlung, Auswilderung. Die muss man alle mal informieren, die Leute, dass das niemand gemacht hat, dass die von alleine gekommen sind, dass der Mensch schon mal ausgerottet hat. Und jetzt will man versuchen, das in einer Koexistenz zu ermöglichen, dass man dann nicht die jetzt verteufelt, wo die Entscheidung treffen hin müssen, dass er jetzt entnommen wird. Weil wenn was passiert wäre, wären die Leute auch nicht mehr glücklich waren und sind es jetzt auch nicht mit der Entscheidung. Da bin ich mir ganz sicher, da kenne ich einige davon, wo das wirklich nur schweren Herzens so entschieden hat.
Das glaube ich.
Martin, ich kann dich nur bestätigen, also das, was du gesagt hast, dass man manchmal einzelne Exemplare einer Art ja, entnehmen oder opfern muss, je nachdem, wie man es ausdrückt, um die Art an sich zu schützen. Das ist auch die Auffassung der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, ne? Die sich dieser Klage, die da jetzt erhoben wurde, nicht angeschlossen haben. Ne? Also im Grunde genommen eine sehr pragmatische Haltung vor dem Hintergrund, oh Gott, was machen wir, wenn was passiert? Ne?
Ja. Bloß kein Freibrief, dass man sagt, nee, wenn sich wieder einer blöd verhält, der wird halt wieder erschossen. Jetzt,
ja, das stimmt.
Jetzt müssen die Menschen wirklich sagen, wir müssen dem nächsten Wolf signalisieren, dass er uns nicht zu nahe kommen darf. So sehr es uns auch reizt, ihn zu fotografieren oder länger zu beobachten. Es fällt bestimmt den Leuten schwer, ihn zu vergrämen. Ich habe es vorhin ein bisschen zitiert, Steine nach ihm zu werfen oder laut zu rufen und ihm signalisieren, hau ab, komm uns nicht zu nahe. Das fällt vielleicht manchen Leuten wirklich schwer, weil sie jetzt endlich mal im Wald ein Stück Wild sehen, sonst sieht man ja keins. Alle anderen Wildtiere sind Fluchttiere. Wenn die uns riechen, wenn die uns von Weitem erkennen, die kommen gar nicht oder rennen weg. Und ich habe es vorhin gesagt, der Wolf ist am Ende der Nahrungskette sehr selbstbewusstes Tier. Er will von A nach B laufen, macht es nicht im Gestrüpp wie andere Tiere, sondern macht es auf den Waldwegen, weil er keine Gefahr befürchten muss. Und weil er sich auch nicht verletzen will und weil er schnell vorwärts kommen will. Und jetzt kommt durch sein natürliches Verhalten, wie er sich natürlich verhält, kommt es zu Begegnungen mit Menschen. Und die Begegnungen müssen zukünftig anders ablaufen.
Ich danke dir von Herzen für deinen Blick auf die Situation und dass du uns mitgenommen hast. Direkt in den Nordschwarzwald, da wo diese Geschichte sich gerade abspielt. Ja. Nun bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Ob unser Wolf vielleicht so schlau ist, dass er sich auch dieser Entnahmemaßnahme entziehen kann. Ob vielleicht auch ein Gericht nochmal Veto einlegt. Ne? Das wird ja jetzt beim Oberverwaltungsgericht wird's eine Beschwerde geben, haben wir schon gehört. Das ist zumindest Stand
aber
heute
Sabine,
Nachmittag.
Sabine, und dann, wenn jetzt wirklich eine andere Entscheidung gefällt wird?
Diese Frage müssen dann die beantworten, die diese Klage initiiert haben. Und die haben ja sicherlich einen Plan. Da gibt's ja Überlegungen, was man machen könnte, wie man weitermachen könnte, wie man das nochmal probieren könnte. Das müssen die dann machen. Das müssen nicht wir machen.
Das war ja, nee, das war jetzt auch ein bisschen ketzerisch.
Na, ist richtig so. Die Frage ist berechtigt.
Die Gefahr besteht ja weiterhin. Im Moment besteht die Gefahr weiterhin, sonst wäre die Entscheidung nicht getroffen.
Genau.
Und wenn's umgedreht wird, oder wenn die Entscheidung bleibt, oder man wird ihm nicht habhaft, dann ist ja die Situation die gleiche wie vorher.
Genau.
Und wenn es nur drei Leute gibt, die ihn das nächste Mal wieder fotografieren, wird er bestärkt in seinem Verhalten. Da muss wirklich viel geschehen, dass dann, wenn es überhaupt noch möglich ist, es gibt Experten, die sagen, das ist nicht mehr möglich, ihn umzuprägen, der ist jetzt einfach zu leutselig und zu vertrauensvoll. Da muss wirklich massiv dann mit der Öffentlichkeitsarbeit das Verhalten von den Leuten, das Fehlverhalten von den Leuten sanktioniert werden. Keiner will sich einschränken lassen, jeder will sich verwirkliche, das wird eine schwierige Sache geben.
Das glaube ich auch. Das wird nicht gehen, ohne dass man da ganze Bereiche wahrscheinlich dann für Menschen dicht macht, dass der Wolf sich zurückziehen kann.
Du hast vorhin richtig gesagt, ich habe es auch schon gesagt, Kit, wenn das Ganze dazu gedient hat, dass man jetzt mehr Respekt hat vor den Wildtieren und sich anders verhält, dann soll es noch was gut gewesen sein. Aber klar war Bär Bruno weit weg, aber da hat sich ja nichts verändert. Es ist ja immer noch das große Ziel, dass man irgendein besonderes Bild macht oder ein besonderes Erlebnis hat, dass man einen besonderen Tick bekommt. Ich sage das immer, wenn ich eine Waldführung mache und bin erstaunt, wie viele Leute das akzeptieren. Ich sage, ich mache als Führung zum Thema Auerwild oder anderen seltenen Arten. Wir begeben uns dann nicht exakt in den Lebensraum, in die Tiefe. Aber ich sage zu den Leuten, schaut mal, wir sind jetzt in einem Bereich, wo es noch Auerwild gibt oder wo es noch die und die Tiere gibt, wenn wir was für sie tun wollen, bleiben wir jetzt da einfach weg. Und ist doch ein tolles Gefühl. Sie kommen jetzt aus dem Urlaub von Stuttgart hierher oder mit einer Busfahrt in so ein uriges Gelände, in dem Wissen, da gibt's noch die und die Tiere. Und ganz viele Leute sind dankbar für den Hinweis und sagen, jawohl, sie können da gut mit umgehen und sie freuen sich darauf, dass man dass man das einmal weiß, dass man sich auch freuen kann in dem Wissen, da gibt es diese Art, aber ich muss sie nicht unbedingt sehen. Hm. Das ist vielleicht auch ein Ansatz.
Ich schlage einfach vor, ja, dass wir nochmal telefonieren.
Ja.
Und gucken, wie es weitergeht und was so passiert und ob die Menschen ja ihre Lehren daraus gezogen haben. Vielleicht kannst du uns da irgendwie in ein paar Wochen oder Monaten nochmal auf den neuesten Stand dann bringen. Bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns hier Rede und Antwort gestanden hast.
Du, wir sind ja alle drei auch der gleichen Meinung. Ja. Und bei uns gibt es ja auch... Es gibt ja auch Nachfolger von mir, es gibt wilde Beauftragte in Nachbarlandkreisen, wo der Wolf aber immer wieder erscheint, wenn man da alle in einem Strang zieht. Da gibt es sehr viel interessierte Leute, die da Ähnliches denken wie mir. Vielleicht gibt es dann doch die Möglichkeit, dass das jetzt halt der Auslöser war für ein anderes Verhalten. Wir müssen auch unsere Kinder signalisieren, dass man tatsächlich den Respekt vor den Wildtieren hat, ohne dass man ihnen Ängste machen muss, dass diese Wildtiere vorhanden sind. Danke. Da haben wir auch ganz große Verantwortung.
Danke.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, dann bis zum nächsten Mal, lieber Martin.
Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss. Ach ja, Hanno, schwieriges Thema heute, oder?
Wir haben viel gelernt. Also ich fand den Martin wirklich unglaublich kundig. Sein Plazit, Respekt vor der Natur, insbesondere der Gestalt, sie auch vor allem mal in Ruhe zu lassen. Das ist eine Sache, da können wir alle von lernen.
Ich denke, wir sollten unseren Appell an die Leute da vor Ort richten und sagen, wir nehmen euch jetzt in die Verantwortung. Ihr müsst jetzt wirklich liefern. Ihr müsst euer Verhalten überdenken, ihr müsst es ändern und ihr müsst in Zukunft anders mit euren Wildtieren, die ihr ja so liebt und wertschätzt, umgehen. Das betrifft ja Wolf, das betrifft ja auch Luchs, Wildkatzen, alles, was es da gibt. Das ist ja eine sehr artenreiche Gegend da, der Nordschwarzwald. Die Leute müssen einfach lernen, dass sie ihre Gefühle zu Hause lassen, wenn sie rausgehen. Diese überbordenden Emotionen, die haben da nichts verloren. Und zu was das führen kann, das haben wir ja jetzt gesehen in den letzten Tagen, Wochen, Jahren. Und ganz ehrlich, mich macht das alles fertig. Ich klinge hier so abgebrüht und rede darüber so sachlich. Ich bin heute Nacht um 3 aufgewacht. Ich hatte heute Nacht um 3 das Bedürfnis, dich anzurufen und zu sagen, ich sage die Folge ab. Ich kann das gar nicht. Ich möchte darüber auch gar nicht reden. Mich bewegt das innerlich einfach so sehr. Also allein die Vorstellung. Ich habe ja jetzt diese ganzen Bewegtbilder auch von dem gesehen. Die habe ich ja alle geschickt bekommen. Die sind bei mir sicher aufbewahrt. Die kriegt auch kein anderer. Und ich habe mir die aber angeguckt. Und ich weiß jetzt auch, was die Leute empfinden, die den Wolf da draußen sehen, und mich verstört das. Also meine eigenen Gefühle gehen auch gerade jetzt in diesem Moment mit mir durch. Also das ist
meine Sache. Aber guck mal, Sabine, im Grunde genommen geht es doch im weiteren Sinne darum, dass wir uns als Menschen in die Natur ein bisschen einfügen, dass wir uns eben nicht mehr als Krone der Schöpfung betrachten, die sagen kann, ich will jetzt einen Wolf sehen und ich weiß, wie das geht, sondern dass wir uns einfügen. Und ich behaupte mal kackfrech, ne? Das Überleben unserer Art auf diesem Planeten hängt davon ab, ob wir es in den nächsten 30, 40, 50 Jahren schaffen, uns in die Lebenswirklichkeit dieses Planeten mit dem, was wir Natur nennen, einzufügen, oder ob wir das nicht schaffen und weiter offensiv als Krone der Schöpfung da dran gehen, und dann werden wir als Art aussortiert. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und gerade diese Geschichte mit dem Hornigsgrinderwolf ist ein Paradebeispiel dafür. Wäre man respektvoller mit diesem Tier umgegangen, dann hätte der noch eine schöne Zukunft vor sich. Aber auch wenn es nicht böse gemeint war, haben einige Menschen nicht geschafft. Und wir können nur auf eine Verhaltensänderung bei uns allen, da sollte sich keiner von ausnehmen, hoffen. Ne?
Mhm. Ich denke auch. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in den Abend.
Jo.
Danke, dass du am Start warst und mich unterstützt hast hier heute an diesem schweren
Gerne.
Tag. Und ich bin sicher, wir hören uns bald wieder. Wir starten dich jetzt erstmal mit dem Mikro aus, ne? Ein richtig Profi-Podcast-Mikro. Und dann werden wir uns sehr schnell wiederhören hier in diesem Podcast.
Ich sag dir ganz ehrlich, also als die Nachricht kam, er wird jetzt auch abgeschossen. Ich habe geheult.
Ja. Ich weiß, ich auch. Kann man ja mal offen drüber reden, ne?
Jo.
Okay, dann würde ich sagen.
Kann man offen drüber reden.
Gehen wir, ne? Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.